Durch die Bibel. Eine Entdeckungsreise durch das Buch der Bücher von Dr. Vernon McGee. Ins Deutsche übertragen von Kai-Uwe Wolczak.
Ich begrüße Sie zu einer weiteren Ausgabe der Sendereihe Durch die Bibel. Herzlich willkommen. Ein kurzer Satz, bestehend aus 6 Wörtern, hatte die Wende gebracht. Ich berufe mich auf den Kaiser. Der Apostel Paulus äußerte sich so, nachdem er schon mehr als 2 Jahre wegen eines lächerlichen Gerüchts, das über ihn kursierte, in Gefangenschaft gehalten wurde. Untersuchungshaft würde man das heute wohl nennen, wobei jedoch eine Untersuchungshaft normalerweise nur dann längere Zeit andauern darf, wenn ein hinreichender Tatverdacht besteht. Paulus ist römischer Staatsbürger und hat deshalb das Recht zu verlangen, dass sein Fall, der von dem römischen Statthalter in Judäa offenbar nicht gelöst werden kann, vor den Kaiser in Rom gebracht wird. Das 27. Kapitel der Apostelgeschichte berichtet darüber, wie Paulus zusammen mit einigen seiner Gefährten und mit einer Anzahl weiterer Gefangener ein Schiff besteigt, das sie wohlbehalten nach Myra in Kleinasien bringt. Dann wechseln sie auf ein anderes Schiff, das sie weiter nach Italien bringen soll. Doch dann machen ihnen die ersten starken Herbststürme zu schaffen. Mit Mühe und Not schaffen sie es bis zur Insel Kreta. Dort schlägt Paulus den Schiffsleuten vor, zu überwintern. Beim Versuch, das Schiff doch noch schnell in einen besser geeigneten Hafen auf Kreta zu bringen, beginnt ein Drama, das leicht in einer Katastrophe hätte enden können. Durch einen heftigen Nordostwind wurde das Schiff immer weiter von der Insel Kreta und vom ursprünglich geplanten Kurs abgedrängt. Erst nach 14 Tagen und Nächten kommt endlich Land in Sicht. Kaum einer hat es noch zu hoffen gewagt. Das Schiff mit dem Apostel Paulus an Bord und weiteren Gefangenen, die nach Rom gebracht werden sollen, erreicht mitten in der Nacht wieder Land. Vor der Küste macht es Halt. Das allerletzte Stück muss mit dem Beiboot bewältigt werden, das man selbst auf stürmischer See hinter dem Schiff hergezogen und dann auf das Schiff geholt hatte. Doch weil sich zwischen dem Schiff und der geplanten Anlegestelle gefährliche Klippen befinden können, beschließt man, den nächsten Morgen abzuwarten. Nicht so einige Seeleute, die nach der beinahe Katastrophe offenbar einfach herunter wollen von dem Schiff, koste es, was es wolle. Durch die Aufmerksamkeit des Apostels Paulus kann ihre Flucht mit dem Beiboot verhindert werden, indem einfach die Taue gekappt werden. Das Boot geht ihnen durch diese Aktion zwar verloren, weil es aufs offene Meer hinaustreibt, dafür aber bleibt ihnen die komplette Schiffsbesatzung erhalten, die offenbar noch immer dringend gebraucht wird. Paulus macht den Männern Mut, etwas zu essen und Kräfte zu sammeln für den bevorstehenden letzten Teil ihrer Rettung, der ziemlich kräftezehrend sein wird. Die Art und Weise, wie Paulus ein Brot zur Hand nimmt und vor allen anderen ein Gebet spricht, erinnert fast an eine christliche Abendmahlsfeier. Doch auch wenn Paulus die ganze Situation dem Schutz und der Fürsorge Gottes anbefiehlt, so handelt es sich doch um eine ganz profane Mahlzeit, an der vor allem ungläubige Heiden teilnehmen. Wahrscheinlich haben sie während der Zeit auf dem Meer gefastet, doch nachdem Paulus als erster in ein Stück Brot gebissen hat, folgen die anderen seinem Beispiel. In Kapitel 27 der Apostelgeschichte wird nun ab Vers 36 berichtet: Da wurden sie alle guten Mutes und nahmen auch Nahrung zu sich. Wir waren aber alle zusammen im Schiff 276. 276 Menschen an Bord, das gibt uns im Nachhinein eine ungefähre Vorstellung davon, wie groß das Segelschiff gewesen ist. Eine Segeljacht für das Wochenendvergnügen sieht jedenfalls anders aus. Vers 38. Und nachdem sie satt geworden waren, erleichterten sie das Schiff und warfen das Getreide in das Meer. Ein weiteres Mal wird ein Teil der Schiffsladung entsorgt, um den Tiefgang des Schiffes zu vermindern. Das erhöht die Chancen, das Schiff möglichst nahe ans Ufer zu bringen, ohne dass es auf ein Felsenriff aufläuft und auseinanderbricht. Weiter ab Vers 39. Als es aber Tag wurde, kannten sie das Land nicht. Eine Bucht aber wurden sie gewahr, die hatte ein flaches Ufer. Dahin wollten sie das Schiff treiben lassen, wenn es möglich wäre. Und sie hieben die Anker ab und ließen sie im Meer, banden die Steuerruder los und richteten das Segel nach dem Wind und hielten auf das Ufer zu. Und als sie auf eine Sandbank gerieten, ließen sie das Schiff auflaufen, und das Vorderschiff bohrte sich ein und saß fest, aber das Hinterschiff zerbrach unter der Gewalt der Wellen. Die Soldaten aber hatten vor, die Gefangenen zu töten, damit niemand fortschwimmen und entfliehen könne. Aber der Hauptmann wollte Paulus am Leben erhalten und wehrte ihrem Vorhaben und ließ die, die schwimmen konnten, als Erste ins Meer springen und sich ans Land retten. Die anderen aber, einige auf Brettern, einige auf dem, was noch vom Schiff da war, und so geschah es, dass sie alle gerettet ans Land kamen. Im letzten Moment vor ihrer Rettung droht vielen Passagieren noch einmal Gefahr. Weil sie Gefangene der römischen Staatsmacht sind, wollen einige Soldaten sie töten, damit sie nicht entkommen können. Doch zwischen dem römischen Hauptmann Julius und dem Apostel Paulus hatte sich schon zu Beginn der Seereise ein sehr freundschaftliches Verhältnis entwickelt. Dieses ist nun ausschlaggebend dafür, dass sowohl Paulus wie auch die anderen Gefangenen am Leben bleiben. Was für ein Wunder, denke ich mir, und würde Paulus am liebsten vor lauter Freude auf die Schulter klopfen. Aber wahrscheinlich würde er mir lächelnd antworten: Ein Wunder? Wieso? Ich habe euch doch erzählt, dass mir in einer Nacht der Engel Gottes erschienen ist und zu mir sagte: Fürchte dich nicht, Paulus, du musst vor den Kaiser gestellt werden. Und siehe, Gott hat dir geschenkt alle, die mit dir fahren. Mit Kapitel 28 erreichen wir nun das Schlusskapitel der Apostelgeschichte. Hier zunächst die Verse 1 und 2. Und als wir gerettet waren, erfuhren wir, dass die Insel Malta hieß. Die Leute aber erwiesen uns nicht geringe Freundlichkeit, zündeten ein Feuer an und nahmen uns alle auf wegen des Regens, der über uns gekommen war, und wegen der Kälte. Im griechischen Originaltext werden die freundlichen Leute auf der Insel Malta übrigens als Barbaren bezeichnet. Dieser Ausdruck hat damals nicht diesen abfälligen Unterton, der uns an primitive und brutale Menschen denken lässt. Barbaren, das sind einfach diejenigen, die kein Griechisch und kein Latein verstehen. In diesem Fall ist es wohl so, dass die einfache Landbevölkerung einen phönizischen Dialekt spricht. Aber was soll's, auch Barbaren mit einem komischen Dialekt haben ein Herz. Sie kümmern sich um die 276 Geretteten, die sicher völlig erschöpft sind und nun auch noch von einem kalten Regenschauer überrascht werden. Das Bild, das sich selbst heute noch manche Christen von nichtgläubigen Mitmenschen machen, beruht meiner Beobachtung nach häufig auf bloßen Vorurteilen. Ich selbst habe schon einige Menschen kennengelernt, auf die ich mich hundertprozentig verlassen kann und mit denen mich ein sehr herzliches Verhältnis verbindet, obwohl sie keine Christen sind. Umgekehrt könnte ich von manchen Christen erzählen, die mich schwer enttäuscht haben. Also, lassen Sie uns im gegenseitigen Respekt auf andere Menschen zugehen, egal ob sie an Jesus Christus glauben oder nicht. Schließlich hat auch der Apostel Paulus die Gastfreundschaft der Inselbewohner auf Malta gern entgegengenommen. Doch dann kommt es plötzlich zu einem Zwischenfall, der einige von den Einheimischen ziemlich aufschreckt. Vers 3. Als nun Paulus einen Haufen Reisig zusammenraffte und aufs Feuer legte, fuhr wegen der Hitze eine Schlange heraus und biss sich an seine Hand fest. Schlangen auf der Insel Malta sind nichts Ungewöhnliches. Deshalb jagt dieser Vorfall an sich den Leuten vermutlich noch keinen größeren Schrecken ein. Aber ihr Aberglaube macht sich nun bemerkbar. Dass jemand, der gerade erst knapp dem Meer entronnen ist, nun auch an Land in Gefahr gerät, das muss doch wohl eine besondere Bedeutung haben. So schlussfolgern sie. Vers 4. Als aber die Leute das Tier an seiner Hand hängen sahen, sprachen sie untereinander: Dieser Mensch muss ein Mörder sein, den die Göttin der Rache nicht leben lässt, obgleich er dem Meer entkommen ist. Ein solches Urteil über einen Menschen zu fällen, den sie noch nicht einmal wirklich kennen, ist wirklich absurd. Aber, liebe Hörer, Sie ahnen ja gar nicht, was sich hinter der Fassade manch frommer Gemeinde abspielt. Da kommt es mitunter auch zu Mutmaßungen, die nicht weniger abenteuerlich sind. Etwa folgendermaßen. Schon gehört, kurz nachdem Frau sowieso ihren Mann verloren hat, wurde ihr jüngster Sohn in einen schweren Unfall verwickelt. Und zu allem Überfluss hat ihr Arzt jetzt auch noch Krebs bei ihr diagnostiziert. Ich will ja nicht sagen, aber diese Häufung von Unglück muss doch etwas zu bedeuten haben. Oder ein völlig anderes Beispiel. Was würden Sie dazu sagen? Ein kurzes Wintergewitter. Nur ein Blitz ist zu sehen und ein ohrenbetäubender Knall zu hören. Kurz darauf steht ein christliches Gemeindehaus in Flammen, in das der Blitz eingeschlagen hat. Zufall oder ein vorweggenommenes Gerichtsurteil Gottes? Nun, der Apostel Paulus scheint sich mit der Schlange an seiner Hand über solche waghalsigen Gedankenkonstruktionen keine Gedanken zu machen, sondern, Vers 5, er aber schlenkerte das Tier ins Feuer, und es widerfuhr ihm nichts Übles. An dieser Stelle könnte der Bericht über diesen Vorfall eigentlich zu Ende sein, und ein paar von den Leuten, die das mit angesehen haben, könnten verschämt einander zuflüstern, »Na ja, ein Mörder, wie von uns vermutet, ist er wohl nicht, sonst hätte der Schlangenbiss ihn getötet.« Aber nichts da. Die betreffenden Leute fallen von einem Extrem ins andere. Vers 6. Sie aber warteten, dass Paulus anschwellen oder plötzlich tot umfallen würde. Als sie nun lange gewartet hatten und sahen, dass ihm nichts Schlimmes widerfuhr, änderten sie ihre Meinung und sprachen, »Er ist ein Gott.« Tja, fast könnte man über den Aberglauben dieser Leute lachen, wenn es nur nicht so traurig wäre. Warum die Schlange den Apostel Paulus zwar gebissen, ihm ansonsten aber keinen Schaden zugefügt hat, das lässt der Bibeltext offen. Prinzipiell kommt also auch eine ganz natürliche Erklärung dafür in Betracht. Andererseits denke ich an eine besondere Zusage, die im Markus-Evangelium Kapitel 16 überliefert ist. Kurz vor seiner Himmelfahrt hat Jesus seine 11 verbliebenen Jünger aufgesucht und zu ihnen gesagt, »Gehet hin in alle Welt und predigt das Evangelium aller Kreatur. Wer da glaubt und getauft wird, der wird selig werden. Wer aber nicht glaubt, der wird verdammt werden. Die Zeichen aber, die folgen werden denen, die da glauben, sind diese. In meinem Namen werden sie böse Geister austreiben, in neuen Zungen reden«, Achtung, und jetzt kommt's, Schlangen mit den Händen hochheben, und wenn sie etwas Tödliches trinken, wird's ihnen nicht schaden. Den ersten Zeugen Jesu wird also verheißen, dass sie in bestimmten Fällen bewahrt bleiben werden, selbst wenn ihnen Schlimmes widerfährt. Meiner Ansicht nach dienen diese außergewöhnlichen Phänomene dazu, die Glaubwürdigkeit derjenigen zu untermauern, die als Erste das Evangelium verkündigen. Da es zu ihrer Zeit das Neue Testament noch nicht gibt, lässt sich auf andere Weise kaum nachprüfen, ob sie tatsächlich die Wahrheit sagen. Indem Gott jedoch die beschriebenen Wunder geschehen lässt, bestätigt er die Glaubwürdigkeit der ersten Zeugen Jesu. Im Umkehrschluss bedeutet dies jedoch, wenn Ihnen, liebe Hörer, irgendwann einmal eine Schlange entgegengekrochen kommt, heben Sie sie bitte nicht auf, außer wenn Sie sich ganz sicher sind, dass Ihnen das Tier von Natur aus nichts anhaben kann. Denn für Sie und für mich, so jedenfalls meine Überzeugung, gilt die vorhin zitierte Zusage Jesu nicht mehr. In diesem Zusammenhang möchte ich auch darauf hinweisen, dass Paulus die Begegnung mit der Schlange keineswegs absichtlich herbeigeführt hat. Beim Reisigsammeln tauchte sie plötzlich auf. Hätte Paulus nach einer Schlange gesucht, um damit eine Art Zauberkunststück vorzuführen, dann hätte man das wohl als einen völlig unangebrachten Versuch bezeichnen müssen, Gott auf die Probe zu stellen. Und noch ein letzter Punkt, der zugegebenermaßen nicht im Zentrum des Geschehens steht, der uns aber auf den feinen Charakter des gebildeten und weitgereisten Heidenmissionars hinweist. Er ist sich nicht zu schade, sich zu bücken und trockenes Reisig zu sammeln, um damit das Feuer am Brennen zu halten. Manch anderer hätte wahrscheinlich erwartet, dass jemand von den eher grobschlächtigen Gefangenen diesen Job übernimmt. Doch nun zurück zu den Einheimischen auf der Insel Malta, die nach dem Vorfall mit der Schlange zuerst spekuliert haben, dass Paulus möglicherweise ein Mörder sein könnte, die dann jedoch auf die Idee kamen, er könnte auch ein Gott sein. Dass weder das eine noch das andere zutrifft, wird schon bald ein gewisser Publius bestätigen können. Denn ab Vers 7 wird in unserem Bibeltext berichtet: In dieser Gegend hatte der angesehenste Mann der Insel mit Namen Publius Landgüter. Der nahm uns auf und beherbergte uns 3 Tage freundlich. Es geschah aber, dass der Vater des Publius am Fieber und an der Ruhr daniederlag. Zudem ging Paulus hinein und betete und legte die Hände auf ihn und machte ihn gesund. Als das geschehen war, kamen auch die anderen Kranken der Insel herbei und ließen sich gesund machen. Und sie erwiesen uns große Ehre, und als wir abfuhren, gaben sie uns mit, was wir nötig hatten. Soweit die Verse 7-10. Paulus nutzt also die besondere Gabe der Krankenheilung, die Gott ihm als Apostel gegeben hat, und macht viele Leute gesund. Dass er auf der Insel Malta auch das Evangelium verkündigt hat, davon ist jedoch nichts zu lesen. Nun frage ich Sie, hat er oder hat er nicht? Ich bin mir eigentlich 100%ig sicher, dass er den Menschen selbstverständlich etwas von Jesus erzählt hat. Allein deshalb, weil die besonderen Fähigkeiten des Apostels untrennbar mit dem Auftrag verbunden sind, das Evangelium zu verkündigen. Außerdem haben wir Paulus bisher als einen Mann kennengelernt, der nichts lieber tut, als vor anderen Leuten Jesus Christus zu bezeugen. Warum in diesem Fall in der Apostelgeschichte darüber nicht ausdrücklich berichtet wird, könnte daran liegen, dass das ganze letzte Kapitel ohnehin nur die nötigsten Informationen erhält, die man als fleißiger Bibelleser erwartet. Ja, in mancher Hinsicht macht das letzte Kapitel auf mich sogar den Eindruck, als ob Lukas, der Verfasser der Apostelgeschichte, seine Berichterstattung nicht wie geplant vollenden konnte. Im nun folgenden Abschnitt wird beschrieben, wie Paulus und seine Schicksalsgenossen die Insel Malta nach 3 Monaten verlassen und ihre Reise nach Rom fortsetzen. Kaum vorstellbar, dass Paulus in diesen 3 Monaten nicht versucht haben sollte, die Einheimischen mit dem Evangelium bekannt zu machen. Ab Vers 11 wird nun berichtet: Nach 3 Monaten aber fuhren wir ab mit einem Schiff aus Alexandria, das bei der Insel überwintert hatte und das Zeichen der Zwillinge führte. Mit diesem Zeichen sind wohl so etwas wie Galionsfiguren gemeint, die die beiden Söhne des griechischen Gottes Zeus darstellen, nämlich Castor und Pollux. Und als wir nach Syrakus kamen, blieben wir 3 Tage da. Von da fuhren wir die Küste entlang und kamen nach Rhegion. Und da am nächsten Tag der Südwind sich erhob, kamen wir in 2 Tagen nach Puteoli. Dort fanden wir Brüder und wurden von ihnen gebeten, 7 Tage dazubleiben. Und so kamen wir nach Rom. Dort hatten die Brüder von uns gehört und kamen uns entgegen bis Forum Appii und Res Taberne. Als Paulus sie sah, dankte er Gott und gewann Zuversicht. Als wir nun nach Rom hineinkamen, wurde dem Paulus erlaubt, für sich allein zu wohnen mit dem Soldaten, der ihn bewachte. Paulus als römischer Staatsbürger, dem man bisher ohnehin keine Schuld nachweisen konnte, genießt also ein weiteres Mal eine bevorzugte Behandlung. Obwohl er weiterhin ein Gefangener ist, bekommt er die Möglichkeit, für sich allein zu wohnen, allerdings mit einem römischen Soldaten an seiner Seite, der ihn bewachen soll. Trotzdem, unter den gegebenen Umständen kann Paulus das tun, was ihm so sehr am Herzen liegt: die Christen in Rom kennenlernen und sie im Glauben stärken. Aber zuallererst sucht er, wie in so vielen Städten, die er schon besucht hat, den Kontakt zu den einheimischen Juden. Ich lese weiter ab Vers 17. Es geschah aber nach 3 Tagen, dass Paulus die angesehensten der Juden bei sich zusammenrief. Als sie zusammengekommen waren, sprach er zu ihnen: »Ihr Männer, liebe Brüder, ich habe nichts gegen unser Volk und die Ordnungen der Väter und bin doch als Gefangener aus Jerusalem überantwortet in die Hände der Römer. Diese wollten mich losgeben, nachdem sie mich verhört hatten, weil nichts gegen mich vorlag, das den Tod verdient hätte. Da aber die Juden widersprachen, war ich genötigt, mich auf den Kaiser zu berufen, nicht als hätte ich mein Volk wegen etwas zu verklagen. Aus diesem Grund habe ich darum gebeten, dass ich euch sehen und zu euch sprechen könnte. Denn um der Hoffnung Israels willen trage ich diese Ketten.« Sie aber sprachen zu ihm: »Wir haben deinetwegen weder Briefe aus Judäa empfangen, noch ist ein Bruder gekommen, der über dich etwas Schlechtes berichtet oder gesagt hätte. Doch wollen wir von dir hören, was du denkst, denn von dieser Sekte ist uns bekannt, dass ihr an allen Enden widersprochen wird.« Und als sie ihm einen Tag bestimmt hatten, kamen viele zu ihm in die Herberge. Da erklärte und bezeugte er ihnen das Reich Gottes und predigte ihnen von Jesus aus dem Gesetz des Mose und aus den Propheten vom frühen Morgen bis zum Abend. Die einen stimmten dem zu, was er sagte, die anderen aber glaubten nicht. Soweit die Verse 17 bis 24. Eine schöne Formulierung ist das. Paulus predigte ihnen von Jesus aus dem Gesetz des Mose und aus den Propheten. Das heißt, wie schon so oft in anderen Städten, so versucht Paulus auch die Juden in Rom davon zu überzeugen, dass die wichtigsten Schriften des Alten Testaments auf den kommenden Messias, also auf Jesus Christus, hinweisen. Und wie schon so oft erntet Paulus unter den Hörern seiner Botschaft sowohl Widerspruch als auch Zustimmung. Weiter ab Vers 25. Sie waren aber untereinander uneins und gingen weg, als Paulus dies eine Wort gesagt hatte. »Mit Recht hat der Heilige Geist durch den Propheten Jesaja zu euren Vätern gesprochen: Geht hin zu diesem Volk und sprich, mit den Ohren werdet ihr's hören und nicht verstehen, und mit den Augen werdet ihr's sehen und nicht erkennen. Denn das Herz dieses Volks ist verstockt, und ihre Ohren hören schwer, und ihre Augen sind geschlossen, damit sie nicht etwa mit den Augen sehen und mit den Ohren hören und mit dem Herzen verstehen und sich bekehren und ich ihnen helfe.« An dieser Stelle endet das Zitat aus dem Jesaja-Buch, mit dem Paulus seine jüdischen Zuhörer sozusagen mit der Nase auf ihre Unwilligkeit stupst. Sie lesen zwar in den fünf Büchern Mose und in den Prophetenbüchern, dass Gott ihnen einen Messias geschickt hat, und dennoch verschließen sie ihre Augen und Ohren, wenn der Apostel ihnen von Jesus Christus erzählt. Deshalb beendet Paulus sein Gespräch mit ihnen und sagt: »So sei es euch kundgetan, dass den Heiden dies Heil Gottes gesandt ist, und sie werden es hören.« In manchen Bibelhandschriften jüngeren Datums wurde an dieser Stelle noch ein erklärender Satz eingefügt, der ursprünglich nicht zum Bibeltext gehörte. Deshalb wird er in vielen Bibelausgaben auch gar nicht mit abgedruckt. Er lautet: »Und als Paulus das gesagt hatte, gingen die Juden weg und stritten heftig untereinander.« Das letzte Kapitel der Apostelgeschichte schließt nun mit zwei Versen, die zwar formal einen Abschluss bilden, aber die Frage nach der weiteren Zukunft des Apostels Paulus offen lassen. In den Versen 30 und 31 wird lediglich berichtet: »Paulus aber blieb zwei volle Jahre in seiner eigenen Wohnung und nahm alle auf, die zu ihm kamen, predigte das Reich Gottes und lehrte von dem Herrn Jesus Christus mit allem Freimut ungehindert.« In außerbiblischen Berichten ist davon die Rede, dass Paulus später im Zuge der Christenverfolgung unter Kaiser Nero hingerichtet worden sein soll. Als Todesjahr wird deshalb häufig das Jahr 64 nach Christus genannt. Einerseits finde ich es bedauerlich, dass wir als Bibelleser darüber im Unklaren gelassen werden, was genau passiert ist. Andererseits habe ich mir schon öfter gesagt, die Apostelgeschichte berichtet ja über das Wirken des Heiligen Geistes in der gerade erst entstandenen christlichen Gemeinde. Und dann geht es darum, wie die Botschaft des Evangeliums von Jerusalem ihren Weg nimmt in alle Welt. Entsprechend der Zusage Jesu aus Kapitel 1. Ihr werdet die Kraft des Heiligen Geistes empfangen, der auf euch kommen wird, und werdet meine Zeugen sein in Jerusalem und in ganz Judäa und Samarien und bis an das Ende der Erde. Dieser Prozess der Weitergabe des Evangeliums ist auch heute noch nicht vollendet. Vielleicht ist das der Grund dafür, warum die Apostelgeschichte als neutestamentliches Buch so unfertig wirkt. Weil nach vielen weiteren Kapiteln auch ihre und meine Geschichte darin einen Platz finden könnte. In der nächsten Ausgabe der Sendereihe durch die Bibel wenden wir uns wieder dem Alten Testament zu. Als letztes haben wir uns dort mit dem Buch Rut beschäftigt. Deshalb folgen jetzt das erste und zweite Buch Samuel sowie das erste und zweite Buch der Könige. Ich hoffe, Sie bleiben am Ball und schalten auch beim nächsten Mal wieder ein. Bis dahin, auf Wiederhören und ein herzliches Gott befohlen.